Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute bei der letzten Katechese in dieser Reihe, die Säulen des Christentums, wie ich das genannt habe, geht es um Maria, die Mutter Gottes, mit der wir uns hier in der Pfarre jetzt schon sehr viel beschäftigt haben, den ganzen Mai über, in die Maiandachten. Viele haben die 33 Schritte gemacht, um sich auf die vollkommene Hingabe an Jesus durch Maria vorzubereiten, wo es natürlich viel um Maria geht. Aber es ist gut, irgendwie so umfassend, auch wenn es ein Schnelldurchlauf sein wird, nochmals über die Mutter Gottes zu sprechen. Die Maria Nunquam Satis ist ein alter Grundsatz über Maria niemals genug. Man kann über Maria niemals genug gesagt haben, weil in ihr erkennen wir, was Glaubensleben wirklich bedeutet. Sich mit Maria zu beschäftigen, ist niemals verlorene Zeit. Es zahlt sich immer aus, in ihr lässt sich unser Christentum sozusagen erst wirklich entdecken. Für die Kirche war das auch als Ganzes ein Entdeckungsprozess, nämlich man hat fast das Gefühl, dass so in der ersten Zeit die Mutter Gottes fast unbemerkt geblieben ist. Was sicher nicht ganz stimmt, denn für die Apostel war sie sicher ein ganz wesentlicher Bestandteil der jungen Gemeinde. Auch die ersten Christen haben sie sicher schon verehrt, aber so die Auseinandersetzung mit ihrer Gestalt, auch die theologische, das hat ein bisschen auf sich warten lassen und findet heute auch noch statt. Wir werden gleich dazu kommen. Wenn man als ersten Schritt die Heilige Schrift heranzieht, dann wird man sehr bald merken, dass Maria alles andere als eine unbedeutende Rolle spielt im Heilswirken Gottes. Im ersten Moment des Eintritts des Sohnes Gottes in unsere Geschichte, in diese Welt, spielt Maria eine ganz wesentliche Rolle. Wir alle kennen die Stelle von der Empfängnis Mariens. Ich lese die Stellen jetzt nicht alle vor, weil es sonst zu lange dauern würde. Wir kennen die Stelle, wo der Erzengel Gabriel bei ihr eintritt. Du bist voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Maria schrickt nicht über den Engel, wie andere in der Heiligen Schrift. Sie erschrickt über diesen Gruß, der so eine hohe Ehre zuteil werden lässt. Und antwortet auf die Frage des Engels, ob sie bereit ist, die Mutter Gottes zu werden, so könnte man es wirklich zusammenfassen, mit dem schönen Satz, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschiehe nach deinem Wort. Und so hat Maria sozusagen wieder einen Brennpunkt versammelt, schon das gemacht, was die ganze Kirche ausmachen wird. Nämlich dieses Ja-Sagen zu Jesus. Die Bereitschaft, Jesus wirklich anzunehmen. In Maria hat die Menschheit Ja gesagt zum Sohn Gottes, der einer von uns geworden ist. Wie eben nur eine Mutter Ja sagt zu dem Kind, das sie empfängt. Und sie hat es auf eine besonders schöne Art und Weise gemacht. Sie hat nicht nur gesagt, na gut, dann probieren wir es halt oder sonst etwas Beiläufiges. Sie hat gesagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschiehe nach deinem Wort. Dieser Satz ist sehr vielsagend, denn er bedeutet, dass Maria schon längst ihr ganzes Leben Gott geschenkt hat. Ich bin die Magd des Herrn. Man könnte es auch übersetzen, ich bin die Sklavin des Herrn. Ich gehöre ihm ja schon längst. Er kann mit mir machen, was er will. Und es soll mir geschehen nach deinem Wort. Diese Haltung ist die Haltung, die die Kirche immer haben soll. Wir wollen machen, was der liebe Gott will, egal was es ist. Wir sagen immer schon Ja zu dem, wir müssen nur herausfinden, was es ist. Und das bemerken wir gerade auch in dieser Szene, in Nazareth, wo der Engel zu Maria kommt. Maria ist nicht stumpf und sagt, na gut, dann geschieht halt jetzt irgendetwas mit mir. Sie stellt Fragen, sie ist aktiv. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne, fragt sie den Engel. Auch ein Hinweis darauf, dass Maria ganz offensichtlich schon den Entschluss gefasst hat, ein jungfräuliches Leben zu führen, sonst wäre diese Frage ja völlig sinnlos. für eine junge, verlobte Frau, der man sagt, sie wird ein Kind empfangen. Sagt, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Erkenne, wissen alle, ist das Wort, das in der Heiligen Schrift dafür verwendet wird, dass Mann und Frau zusammenkommen, sie erkennen einander. Also sie hat offensichtlich diesen Entschluss schon gefasst gehabt, ich will als Jungfrau leben, ich will mich ganz dem Herrn hinschenken. Ganz offensichtlich hat der heilige Josef, war er bereit, auf diesen Plan einzugehen und ihr sozusagen auch ein Auskommen zu sichern, mit ihr das zu führen, was man heute noch eine Josefs-Ehe nennt. Also mit ihr wie Bruder und Schwester zusammenzuleben, aber sie natürlich zu erhalten, sie zu beschützen, was damals sehr notwendig war. Also der Engel verlangt etwas von ihr, was eigentlich nach menschlichen Maßstäben unmöglich erscheint, aber sie ist bereit, alles anzunehmen und dieser Berufung zu folgen. Wie gesagt, das ist die Berufung der Kirche, Christus anzunehmen und ihn dann in die Welt zu bringen, so wie ihn Maria auf die Welt gebracht hat. Das sollte durch alle Jahrhunderte geschehen, das sollte auch bei uns geschehen, dass wir Jesus immer für unser persönliches Leben annehmen, um ihn dann auch anderen weiterzugeben, ihn in die Welt zu bringen. Wie das geht, zeigt schon die zweite Szene, die wir uns anschauen können aus der Heiligen Schrift, die sogenannte Heimsuchung. Der Engel hat Maria gesagt, dass ihre Cousine Elisabeth schwanger geworden ist, noch im hohen Alter, Elisabeth, auf eine wunderbare Art und Weise, aber sie ist eben schwanger geworden von ihrem Mann Zacharias, ohne dass noch irgendjemand damit rechnen hätte können. Mehr sagt der Engel ja nicht. Dass Maria sich nun aufmacht, sie die Junge, um unter großen Beschwerden von Nazareth in die Nähe von Jerusalem zu ziehen, das ist ein weiter Weg, da war man sicher mehrere Tage, 1, 2, 3 Tage unterwegs in der Hitze über die Berge, dass sich da jetzt aufmacht, das war ihre eigene Idee. Und das ist schon ein weiterer Hinweis darauf, wie Kirche funktioniert. In Maria ist ja die Kirche sozusagen gegenwärtig schon, in ihrer vollkommensten Form. Nämlich das, was Maria tut, ist eigentlich nichts anderes als eine liebevolle Mitmenschlichkeit. Sie geht zu Elisabeth, um ihr beizustehen. Ihr, der Älteren, sie, die Junge, um ihr zu helfen im Haushalt, was auch immer. Aber sie bringt eben Jesus mit, denn Maria ist mit Jesus schwanger. Und sie kommt nicht, um groß zu predigen oder Weisheiten zu verkünden oder theologische Erkenntnisse mitzuteilen oder sonst was, was man oft für sehr wesentlich hält. Sie kommt einfach, um zu lieben. Und das tut sie und es reicht schon, dass sie eintritt im Haus der Elisabeth, dass Elisabeth zu jubeln beginnt und sagt, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind in meinem Leib vor Freude, Johannes der Täufer. Also Maria kommt aus mitmenschlicher Liebe, aber es geschieht etwas zutiefst Theologisches, nämlich Elisabeth erkennt, wen sie da mitbringt, obwohl Jesus noch nicht mal auf die Welt gekommen ist. Sie erkennt, dass Maria den Sohn Gottes trägt. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Mit dem Herrn ist natürlich niemand anderes als Gott gemeint. Und sogar der ungeborene Johannes wird davon bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das, was vieles Überlegen und theologische Auseinandersetzungen und so weiter in späteren Jahrhunderten, selbst zu Lebzeiten Jesu, oft nicht gefruchtet hat, das bringt diese Liebe, die Maria Elisabeth entgegenbringt. Und das kann für uns vielleicht auch schon ein Hinweis sein, wie wir als Kirche funktionieren müssen. Wenn auch die mitmenschliche Liebe wirklich funktioniert, dann ist sie das richtige Vehikel, um große theologische Wahrheiten rüberzubringen. Ja. Deswegen ist ja die Kirche so aufgebaut, dass sie in Gemeinschaften lebt, ob das die Familie ist, ob das eine Pfarrgemeinde ist, eine Diözese oder noch größer. Eigentlich sollte man aus dem liebevollen Umgang in einer Gemeinschaft erkennen können, wer hier der Mittelpunkt ist. Wie schlimm ist, wenn das nicht passiert, wenn in einer Gemeinschaft Zwietracht herrscht oder Hinterlist oder Verleumdung oder sonst etwas. Bei Maria war das alles nicht. Bei Maria war nur die reine Liebe und deswegen konnte man Jesus so ungebremst erkennen. Ja, auf direkt wunderbare Art und Weise. Das geschieht bei der Heimsuchung. Maria bringt Jesus auf die Welt. Wir kennen die Weihnachtsgeschichte. Wie gesagt, das ist die Berufung der Kirche an sich. Maria bringt Jesus in Armut auf die Welt, in einem Stall. Also ich glaube, darüber muss ich jetzt nicht viele Worte verlieren. Das ist wahrscheinlich das meist meditierte Geheimnis des Lebens Jesu, weil wir da so ergriffen sind, immer zu Weihnachten, das Jesuskind in der Krippe liegen sehen und so. es ist etwas zutiefst Theologisches, wie Gott in die Welt eintritt. Ja? Und Maria ist diejenige, die ihn auf die Welt bringt. Es gibt da noch einige Szenen, die man schnell überlesen könnte, die aber sehr wesentlich sind, um diese Gestalt Mariens besser kennenzulernen. Eine Szene ist, die uns der Evangelist Lukas überliefert, der 12-jährige Jesus im Tempel. Die Heilige Familie ist unterwegs auf Wallfahrt nach Jerusalem, von Galiläa sozusagen herabgekommen. Und Jesus geht verloren. Man sucht ihn 3 Tage lang, findet dann in dem Tempel. Man bekommt die Antwort eines 12-Jährigen, wusste nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört. Und da steht ganz ausdrücklich dort, Josef und Maria verstanden nicht, was er ihnen damit sagen wollte. Ganz offensichtlich gehört zur Vollkommenheit eines Menschen nicht unbedingt dazu, immer alles zu verstehen. Vielleicht sogar, kann man sagen, ganz im Gegenteil. Vielleicht gehört zur Vollkommenheit eines Christen dazu, auch dann zu vertrauen, wenn man nicht alles versteht. Das tut Maria. Und sie nimmt Jesus mit nach Hause nach Nazareth. Und dann schreibt Lukas etwas, was unglaublich ist, nämlich, dass Jesus mit ihnen nach Nazareth zurückkehrte und er war ihnen gehorsam. Ja, das ist ein ganz wichtiger Ausdruck fürs geistliche Leben. Der Sohn Gottes war Josef und Maria gehorsam. Und da sieht man schon, was dieses Leben in Nazareth ausgemacht hat, von dem die Heilige Schrift gar nicht viel spricht, dass Jesus sich tatsächlich von Maria erziehen hat lassen. Jesus hat als Mensch sprechen lernen müssen. Er hat lesen und schreiben lernen müssen. Ja, das wäre eine falsche Vorstellung, wenn man glaubt, der Säugling Jesus hat das alles schon gekonnt, weil er der Sohn Gottes ist. Als Mensch hat er das alles lernen müssen. Und beigebracht wurde es ihm von Maria. Ja. Er hat den Umgang mit Menschen gelernt, wie eben ein Kind das lernt in einer Familie. Ja. Da sieht man, was für ein Vertrauen Gott in diese Frau setzt, der seinen eigenen Sohn anvertraut. Dass sie ihn in diese Welt einführt, sozusagen. Also, da sehen wir schon, dass Maria im Heilswirken Gottes nicht irgendeine nebensächliche Rolle spielt, sondern ganz entscheidend ist, so sehr, dass der Sohn Gottes ihr gehorsam sein kann. Nur deswegen kann der Sohn Gottes ihr gehorsam sein, weil der Wille Mariens mit dem Willen Gottes ganz deckungsgleich ist. Maria will eben nicht anders als der liebe Gott. Dann kann sogar Gott ihr gehorchen. Ja. Das erste öffentliche Auftreten oder das erste Wunder, das Jesus dann wirkt, ist bei der Hochzeit von Kana. Maria ist eingeladen und mit ihr auch Jesus, beschreibt Johannes in seinem Evangelium. Auch diese Geschichte kennen wir, der Wein geht aus. Es ist Maria, die Initiative ergreift und sagt, was er euch sagt, das tut. Und Jesus gibt die Anweisung, 600 Liter Wasser zu schöpfen, in steinerne Wasserkrüge, die eigentlich für die Reinigung bestimmt waren. Und plötzlich ist es der beste Wein. Also erstens einmal sieht man, dass Maria hier durchaus das Recht zugestanden wird, die Initiative zu ergreifen. Das beschreibt Johannes sogar sehr, sehr deutlich, denn als Maria ihm sagt, schau, ihn darauf hinweist, was hier los ist, sagt er, was haben wir gemeinsam, Frau? Ja, was ist dir und mir, Frau? Also fast wieder scheint das wie eine abweisende Antwort, meine Stunde ist noch nicht gekommen, sagt Jesus. Jesus weiß ja, in welche Richtung sein Wirken geht, was da der Höhepunkt des Wirkens sein wird, dass es ans Leiden gehen wird, dass es darum gehen wird, die Welt zu erlösen. Hat jemand sein Handy nicht abgedreht? Dass es zum Höhepunkt des Leidens gehen wird und sagt, jetzt soll das schon beginnen. Und Maria ist diejenige, die Initiative ergreifen darf und Jesus erlaubt es. Auf ihre Initiative hin wirkt das ein erstes Wunder, das wie eine Zusammenfassung seines ganzen Wirkens ist. Wenn Wasser in Wein verwandelt wird, dann bekommt man mit, was das bedeuten soll. Es wird uns die Fülle geschenkt, der Wein, das Zeichen der Freude, das Zeichen der Inbesitznahme des Heiligen Landes. Ja, das ist sozusagen das, was in diesem Wunder alles mitgesehen werden kann. Jesus wirkt dieses Wunder auf das Wort Mariens hin. Johannes hat in seinem Evangelium etwas sehr Geniales gemacht und das ist sicher kein Zufall. diese Worte Mariens, was er euch sagt, das tut, das sind die letzten Worte Mariens, die in diesem Evangelium vorkommen, obwohl sie selber noch öfter vorkommt. Sie kommt nicht mehr zu Wort, wie wir schon gesprochen haben, in den nächsten Jahren, aber Johannes konzipiert sein Evangelium so, dass diese Worte Mariens, was er euch sagt, das tut, sozusagen das Vermächtnis Mariens ist. Nichts anderes will Maria, als dass wir das tun, was Jesus will. Echte Marienverehrung weist immer auf Jesus hin, ja, niemals woanders. Jeder, der zu Maria kommt und sie in richtiger Weise verehren will, wird von ihr diese Worte hören, was er euch sagt, das tut. Ja. Deswegen, so beschreibt es Johannes sozusagen, der Maria sicher sehr gut gekannt hat. Er war ja der Jünger, der sie dann unter dem Kreuz selbst zur Mutter angenommen hat von Jesus. Und sie ist sicher auch bei ihm gewesen und hat bei ihm gelebt. Es gibt dann eine sehr sonderbare Stelle auch im Evangelium, wo einmal Menschen, als Jesus schon unterwegs ist, predigend, umherziehend, Menschen zu Jesus kommen und ihm sagen, du, deine Mutter und deine Brüder, gemeint sind, ist die Cousinage, die stehen vor der Tür und wollen dich sehen. Und Jesus sagt, wer sind meine Mutter, wer sind meine Brüder, die das Wort Gottes hören und es befolgen? Ja. Wieder klingt es, das kommt immer wieder vor, wie eine Zurückweisung Mariens, ist aber, wenn man genau hinschaut, nicht anders als ein großes Lob, denn die große Würde, die Maria hat, besteht eben nicht darin, dass man sagt, na gut, also sie ist leiblich verwandt mit dem Herrn und deswegen kann man so gar nicht ganz an ihr vorbei, aber mein Gott, ja, schauen wir nicht so genau hin, es ist halt Verwandtschaft, nicht? Sondern die große Würde Mariens besteht darin, dass sie das Wort Gottes hört und es befolgt. Sie ist nämlich die erste, treueste und heiligste Jüngerin des Herrn auch. Genau das kommt in diesem Wort zum Ausdruck. In anderen Religionen, wenn man mit dem Islam vergleicht, hier und da ist dieser Vergleich vielleicht ganz gesund für uns Christen, wenn man sieht, wie es anders auch sein könnte, gibt es große Kriege, wie zum Beispiel jetzt wieder im Irak, zwischen Sunniten und Schiiten, und die haben sich abgespalten, weil es um verschiedene Verwandtschaftsverhältnisse zum Propheten gegangen ist. Ja, wer der Nachfolger des Propheten ist, ob der Schwiegersohn oder sonst wer, im Reich Gottes, ist das nicht so. Da geht es darum, das Wort Gottes zu hören und es zu befolgen. Nicht, weil Maria leiblich verwandt ist mit Jesus, hat es eine große Bedeutung, sondern weil sie das Wort Gottes gehört hat und es befolgt. Schließlich kommen wir zum Höhepunkt des Wirkens Jesu, das Kreuz. Und auch das kann man immer wieder betrachten. Jesus wollte auf Maria angewiesen sein. Das kann man sich ja sehr bildlich vorstellen, wie das gewesen sein muss für Jesus, wenn die Evangelien berichten, dass er Angst gehabt hat, dass er auch Verzweiflung erleben musste, dass er die Verlassenheit erlebt hat. Wie wichtig das dann für ihn war, da einen Menschen zu haben, an dem er sich festhalten konnte. Wie wesentlich das war für sein Erlösungswerk, dass Maria da wirklich unter dem Kreuz gestanden ist. Und mit ihm mitgelitten hat, ja, wie das eben nur eine Mutter kann, ja, und ihm Kraft gegeben hat durch ihre Gegenwart. Ein Priester hat mir einmal einen Gedanken gesagt, der mich nicht mehr loslässt und der sicher richtig ist. Man muss davon ausgehen, weil das Jesus von seiner Mutter natürlich wollte, dass sie sein Leiden, sein Erlösungswerk mitträgt, dass sie so wie er natürlich auch diese Menschen liebt, die ihm das antun. Und das muss man sich vorstellen, jetzt soll Maria, die Mutter, die Menschen lieben, die Jesus derartig verhöhnen, martern, quälen. Also jede Mutter läuft der Schauer über den Rücken. Ja? Aber wir dürfen davon ausgehen, dass es Maria gelungen ist, wirklich diese Menschen als ihre Kinder anzunehmen. Ja? So geschieht Erlösung. Plötzlich merken wir, wie wesentlich ihr Beitrag dazu ist. Es gibt immer wieder den Ausdruck, der verwendet wird, Maria, die Miterlöserin. Das ist eigentlich ein Ausdruck, den jeder Christ in Anspruch nehmen sollte, im Sinne des Paulus-Wortes, ich ergänze meinem Leib, was an den Leiden Christi noch fehlt, dass Jesus uns ja alle einlädt, teilzunehmen an seinem Opfer. Bei jeder Sonntagsmesse machen wir das. Für Maria war das ein vollkommenes Teilnehmen. Sie hat da nichts ausgelassen. Ja. Also, wie gesagt, es reicht ja, wenn man sich rein psychologisch, menschlich vorstellt, was das für eine Mutter bedeutet, ihr Kind zu sterben zu sehen, und trotzdem in der Liebe zu bleiben. Dann geschieht etwas sehr Interessantes und Erstaunliches in den evangelischen, also in den Berichten der Evangelien. Jesus steht auf, fährt in den Himmel auf, dazwischen begegnet er noch den Aposteln auf vielfältige Art und Weise. In all diesen Berichten, die oft sehr detailliert sind, wo viele Personen vorkommen, die vorher noch keine zentrale Rolle gespielt haben, kommt Maria kein einziges Mal vor. Es gibt keinen Bericht in den Evangelien, wo Jesus seiner Mutter begegnet. Und es gibt viele Theorien, warum das so sein könnte. Ich hange einer besonderen an. Ich bin der festen Überzeugung, dass Jesus Maria nicht erschienen ist. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil von Maria immer das Vollkommenste gefordert wird. Und wenn man sich anschaut, wie die Begegnung des Herrn mit Thomas abläuft, der nicht dabei war und auf das Wort der anderen nicht glauben wollte, erst wenn ich selbst meine Hand in seine Seite lege und meine Finger in seine Wunde male, dann glaube ich. Und Jesus dann später zu ihm sagt, selig sind die nicht sehen und doch glauben, dann dürfen wir davon ausgehen, dass diese Seligpreisung auch auf seine Mutter gemünzt sein kann. Vielleicht hat Maria Jesus wirklich nie als den Auferstandenen so wirklich gesehen mit den Augen und hat trotzdem geglaubt, und zwar auf das Wort der Apostel hin, auf das Wort derer hin, die Jesus im Stich gelassen haben, die davongelaufen sind, die feig waren, die ihn verleugnet haben. Ja, auf deren Wort hin hat sie geglaubt an die Auferstehung. Und das ist wiederum ein Zeichen, das Maria uns gibt, wie man als Christ lebt. Denn das ist ja der Glaube, auf den auch wir angewiesen sind. Wir glauben ja auch auf das Zeugnis der Kirche hin. Und es könnten wir tausende Dinge finden, die an dieser Kirche nicht richtig sind. Wo Dinge falsch gelaufen sind. So wie Maria mit viel mehr Recht als wir Dinge angreifen hätte können. Wo Leute unvollkommen waren. Und trotzdem hat sie auf das Wort dieser Apostel hin, der Kirche hin geglaubt. Man kann davon ausgehen, dass wenn die Apostel später die Eucharistie gefeiert haben, sie dabei war und Jesus aufs Neue empfangen hat, denselben Christus, den sie in Nazareth empfangen hat, und es wird dieselbe vollkommene Vereinigung und Hingabe gewesen sein, die damals geschehen ist. Da sehen wir plötzlich, wie heilig dieses Geschehen ist, an dem wir teilnehmen dürfen und wie wichtig Maria auch als Vorbild für uns sein kann, wenn wir zum Beispiel die Heilige Messe feiern, wenn wir die Heilige Kommunion empfangen. Dass das nichts weniger ist als damals in Nazareth, wo der Erzengel Gabriel bei ihr eingetreten ist und sie gefragt hat, ob sie bereit ist, die Mutter Gottes zu werden. Das ist derselbe Christus, den wir empfangen. Einmal kommt Maria sehr wohl vor, nämlich wie sie die Apostel dann versammeln, um den Heiligen Geist zu beten. Das ist ja schon nach der Himmelfahrt Jesu. Und das ist sicher kein Zufall, denn wer sonst hätte besser Bescheid wissen können über diesen Heiligen Geist, den Jesus da verheißen hat, von denen aber noch niemand wirklich einordnen kann, den ja niemand wirklich kennt, was da passieren soll. Maria ist die Einzige, die ihn schon kennt. Denn sie hat ja den Heiligen Geist empfangen, deswegen ist ja Jesus auf die Welt gekommen. Wiederum sieht man das, was bei ihr passiert ist, wie in einem Brennpunkt der Kirche, soll jetzt für die ganze Kirche, für die ganze Welt passieren. Die Kirche wird den Heiligen Geist empfangen, um Jesus in die Welt zu bringen. Nachher werden sie ja in alle Welt ziehen, die Apostel, um Jesus zu verkündigen. Kein Zufall, dass Maria dabei ist, sicher nicht, wieder nicht mit vielen Worten, einfach durch ihr Beispiel, durch ihre Liebe, durch ihre Gegenwart, um den Aposteln zu zeigen, worum es hier geht. Was es bedeutet, um den Heiligen Geist zu beten, ihn anzunehmen und ihn in sich wirken zu lassen. Also wir sehen, wenn man die Heilige Schrift anschaut, begegnet einem die Mutter Gottes ziemlich oft eigentlich. In der Apostelgeschichte dann gar nicht mehr. Sie dürfte sehr zurückgezogen gelebt haben. Man nimmt an, dass sie womöglich in Ephesus gelebt hat. Dort ist zumindest ein Haus, das heute noch verehrt wird. Nicht nur von Christen, auch von Muslimen, wo Maria gelebt hat. Man nimmt an, dass sie vielleicht gegen Ende ihres Lebens wieder nach Jerusalem zurückgekommen ist. Aber das findet man nicht in der Heiligen Schrift. Ist doch nicht so von wesentlicher Bedeutung. Aber Maria hat auf jeden Fall das Leben der Kirche mitgelebt dann. Hat sich auch nicht über die Kirche erhoben. Vielleicht auch, nur als kleine Nebenbemerkung, geht es ganz gut bei allen Diskussionen über die Stellung der Frau in der Kirche, müsste sie mehr Rechte haben und Priester werden dürfen, sonst gilt sie ja nichts und so weiter. Ein Blick auf Maria, der vollkommenste Mensch, der nach Jesus je gelebt hat, wie sie ihre Berufung angenommen hat. Und sie ist am wesentlichsten für das Heilswerk Gottes von allen Geschöpfen. Es scheint so, dass für die junge Kirche dann die Mutter Gottes erst entdeckt werden musste. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Da ist um sehr wesentliche Fragen gegangen am Anfang. Man möchte es nicht glauben, aber die ersten Christen haben wirklich schwere Auseinandersetzungen gehabt, wo es vor allem darum gegangen ist, wie die Gottheit Christi zu verstehen ist. Von Aussagen, dass Christus nur Gott war und nur scheinbar Mensch geworden, weil Gott kann doch nicht am Kreuz leiden, nicht? Bis hin zu Theorien, dass man gesagt hat, naja, Christus war ein besonderer Mensch, den sozusagen Gott sich erwählt hat und in diesem Sinne ist er der Sohn Gottes, wo es wilde Auseinandersetzungen gegeben hat, die also große Spaltungen hervorgerufen haben und die Kirche wirklich es klären musste für sich, Christus ist wahrer Mensch, wahrer Gott. Er ist wirklich beides. Ja. Er ist der zweite göttliche Person, gezeugt, nicht geschaffen. Das, was dann eben im Konzil von Nicäa 325 im Glaubensbekenntnis, das große Glaubensbekenntnis, das wir recht selten beten, festgelegt wird. Aber plötzlich merkt man, in diesem Glaubensbekenntnis hat man schon Maria erwähnt. Geboren von der Jungfrau Maria wird hier extra aufgeführt, weil man merkt, ich kann nicht über Jesus reden und Maria dabei weglassen. Dann werde ich ihm nicht gerecht. In Konstantinopel 321 ist dann das Glaubensbekenntnis sozusagen noch vollendet worden, der Teil ab dem Heiligen Geist ist dort dazu gekommen. Aber diese großen Auseinandersetzungen sind weitergegangen. Und im Konzil von Ephesus, dem dritten ökumenischen Konzil 431, ist dann wieder etwas sehr Interessantes passiert. Man wollte endgültig klarstellen, wer Jesus ist. Und wie hat man das gemacht? Man hat eine Aussage über Maria getroffen. Dass die zentrale Botschaft des Konzils von Ephesus ist es, Maria ist Gottesgebärerin. Man wollte sagen, nein, sie ist Christusgebärerin. Nein, sie ist Gottesgebärerin. Ja. Um Jesus wirklich zu erkennen, muss ich eine Aussage über Maria treffen, damit diese Zweifel endgültig beseitigt werden können. Und seitdem reden wir mit der größten Selbstverständlichkeit von der Mutter Gottes. Ja, was viele, die sich mit dem Glauben noch nicht so beschäftigt haben, sehr sonderbar wirken könnte. Wie kann Gott eine Mutter haben? Er ist doch der Erste, von ihm kommt alles. Weil Maria wirklich Gott auf die Welt gebracht hat. So ist das gedacht. Das Konzil von Ephesus 431 hat das klargestellt. Als nächstes, dritten Punkt, würde ich gerne ein bisschen darüber sprechen, aber es wäre zu umfangreich, nämlich was die Heiligen über Maria sagen. Man wird keinen Heiligen in der Kirchengeschichte finden, der nicht ein Marienverehrer war. Ja, also das gibt es nicht. Jeder, das ist vielleicht auch ein guter Punkt für uns, wenn wir wirklich heilig werden wollen, sollten wir uns von Maria in der Hand nehmen lassen. Ohne ihr wird es nicht gehen. Ja, also die Heiligen sind die besten Beispiele dafür. Ich möchte nur drei so ein bisschen exemplarisch hervorgreifen. Einen aus dem Mittelalter, den heiligen Bernhard von Clairvaux. Es gilt als besonderer Marienverehrer. Und interessant ist, warum er die Mutter Gottes so verehrt hat. Er hat sehr viel über sie gepredigt, war ein großer Prediger, sie geschrieben auch. Bernhard von Clairvaux hat etwas im Leben der Kirche, also eingeführt möchte ich nicht sagen, aber wieder propagiert, was uns heute irgendwie sehr selbstverständlich ist, aber was im Mittelalter gar nicht so klar war, nämlich dass Christentum bedeutet, eine persönliche Beziehung zu Christus zu haben. Ja? Also nicht nur zu sagen, ich bin ja Christ, ich gehöre zu Christus, dem allmächtigen, großen Gott, und das ist irgendwie eine Wahrheit und so weiter, aber es ist zu heilig, um das irgendwie in mein alltägliches Leben einfließen zu lassen. Ja? Und ich, Gott zu verehren, ist sozusagen die Verehrung des so groß und so viel Größeren als ich, dass man mit Christus wirklich auf du und du umgehen darf, bei aller Verehrung und aller Ehrfurcht natürlich, ja. Aber dass ich wirklich mit ihm umgehen kann, dass ich eine Freundschaft mit Christus schließe, dass er mein Bruder ist, das war eine ganz große Botschaft vom heiligen Bernhard von Clairvaux. Und wenn das so wichtig ist, für uns ist das heute so selbstverständlich, aber das war eben damals nicht so selbstverständlich, ist es ganz logisch, dass man an Maria nicht vorbeikommen kann. Ja, wenn Jesus wirklich mein Bruder ist, diese Beziehung so eng ist, na, seine Mutter kann ich ja nicht sagen, ja, die interessiert mich jetzt nicht. Ja. Jesus ist mein Bruder, aber seine Mutter interessiert mich nicht. Selbstverständlich, dann ist sie natürlich meine Mutter. Gerade das macht Brüder nämlich aus. Wie kann ich definieren, ob zwei Menschen Brüder sind, wenn sie dieselbe Mutter haben? Ja. Dann sind sie Brüder. Insofern kann man sagen, dass es ganz wesentlich ist, das zeigt das heilige Bernhard von Clairvaux, die Mutter Gottes zu verehren, wenn wir wirklich als Christen leben wollen. Sehr ausformuliert hat es dann später im Barock der heilige Ludwig Maria Grignon de Montfort. Es gibt das sogenannte Goldene Buch, das er geschrieben hat, auf das im Grunde eigentlich zurückgeht, das, was wir auch gemacht haben, die vollkommene Hingabe an Jesus durch Maria. Der heilige Grignon hat das sehr ausführlich geschildert in einer sehr barocken Sprache, aber wenn man sich ja die gewohnt hat, ist es sehr fruchtbar zu lesen, dass es wirklich darum geht, sich der Mutter Gottes vollkommen anzuvertrauen. Also nicht nur zu sagen, ja, ich akzeptiere irgendwie, dass sie halt eine Rolle spielt, sondern dass man sie wirklich als die annimmt, die auch über das eigene Leben bestimmen darf. Man kann das vergleichen mit Jesus, der sich als Säugling, als Kind wirklich der Mutter Gottes so anvertraut hat, dass sie über ihn bestimmt hat. Und Gott sei Dank hat es gemacht, weil wenn eine Mutter nicht über das Leben ihres Säuglings bestimmt, stirbt das Kind. Ja? Das ist nicht etwas, eine Einschränkung oder etwas Furchtbares, sondern es ist etwas unglaublich Schönes. Und das, was für Jesus gut genug war, könnte für uns vielleicht auch nicht schlecht sein. Nämlich, dass wir uns der Mutter Gottes wirklich anvertrauen. Dass wir ihr alle unsere Güter auch schenken. Heute haben wir gehört, das Evangelium, dass wir unseren Schatz im Himmel sammeln sollen. Den zu sammeln, das ist eine große Aufgabe und da kann uns die Mutter Gottes dabei helfen. Indem wir ihr sozusagen alles, was wir haben an materiellen Gütern, auch an geistigen Gütern, schenken. Sagen, verwalte du das für mich. Und wenn was schlecht ist für mich, nimm es mir weg. Und wenn ich was brauche, bitte gib es mir in die Hand. So wie eine Mutter das eben macht. Nicht? Eine Mutter, die ihr Kind mit dem großen Küchenmesser spielen sieht, ist nicht besonders böse, wenn sie es ihm wegnimmt, sondern ist eine gute Mutter. Ja? Und eine Mutter, die ihrem Kind irgendwas Schönes in die Hand gibt zum Spielen oder zum Lernen, ist eben eine gute Mutter. Und wenn man diesen Akt der vollkommenen Hingabe an Jesus durch Maria vollzieht, also sagt, ich übergebe wirklich mein Leben, alles was ich habe an materiellen und an geistigen Gütern der Mutter Gottes, dann erlaube ich ihr das. Denn die Mutter Gottes macht das nicht einfach von sich aus, sie braucht unsere Erlaubnis. Aber wenn ich sie erlaube, dann passieren eben viele schöne Dinge in meinem Leben, vielleicht auch Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe, Dinge, über die man vielleicht manchmal schluckt, wie das halt bei einer Mutter so ist, nicht? Dinge dann verbietet, die man gerne machen will, dann ist man ein bisschen trotzig und sonst was, aber es wird immer das Beste sein. Ja? Also der heilige Ludwig Maria Grignon de Montfort hat im Grunde eigentlich das vorgestellt, nicht diese Hingabe an Maria, die uns hilft, unsere Taufgelübde wirklich zu leben, unsere Hingabe an den Herrn wirklich zu leben. Und der dritte aus der Neuzeit, der dritte große Heilige, einer der ganz großen Heiligen der Kirche, das wird man sicher in den nächsten Jahrhunderten noch viel mehr erkennen, als wir, die wir vielleicht viel zu nah dran sind, ist Johannes Paul II. Er hat mit seinem Wahlspruch Totus Tuus, ist genau das im Sinne des heiligen Ludwig, ganz dein, sich an die Mutter Gottes zu verschenken, das jetzt auch zum Programm für die ganze Kirche gemacht. Ja. Das merkt man auch bei seinen beiden Nachfolgern, dass die ganz eindeutig auf die Mutter Gottes setzen sozusagen. Jeder auf seine Art und Weise, der eine als großer Theologe, der jetzige Papst, auf eine sehr schlichte Art und Weise, mich hat das sehr beeindruckt, am Tag nach seiner Wahl hat er eigentlich nicht keine Termine gehabt, nichts, er hat eine einzige Sache gemacht. Er ist nach Santa Maria Maggiore gefahren und hat einen kleinen Blumenstrauß auf den Altar des dortigen Marienbilds, das ist so das wichtigste Marienbild in Rom, dort hat er es hingelegt und ist nach Hause gefahren in den Vatikan. Ja. Also das ist vielleicht viel mehr als tausende Predigten oder sonstige Dinge. Er hat klargestellt, worauf er seine Hoffnung setzt, ja, dass er sich wirklich als Kind Marien sieht und jetzt sozusagen Papst geworden ist, sozusagen sich ihr besonders nochmal anvertraut. Ja. Also er hat uns ein ganz großes auch Beispiel gegeben. Franziskus ist sicher ein Papst der großen Gesten, die leicht verständlich sind. Ja, also da kann man das leicht verstehen, was er damit uns sagen wollte. Aber es ist ja nicht nur eine Show gewesen, er hat das ja für sich auch gemacht. Also wenn man das anschaut, den Film, das ist eine ganz persönliche Geste gewesen. Da war gar keine Predigt dabei und sonst nichts. Kurz gebetet und es ist wieder gefahren. Man merkt irgendwie auch, dass die Mutter Gottes ihre Aufgabe tatsächlich wahrnimmt. Und da wären wir beim vierten Punkt, den ich gerne ein bisschen beleuchten würde, nämlich die Marienerscheinungen. Wir alle wissen, dass es Marienerscheinungen gibt, sehr viele sogar. Manche werden von der Kirche anerkannt, manche nicht. Aber ich habe ein Buch, wo die aufgelistet sind. Man merkt eigentlich, dass irrsinnig, durch die ganze Kirchengeschichte schon hindurch, das es eigentlich ständig gegeben hat, aber die ganz großen Marienerscheinungen waren so im letzten 500 Jahren, wenn man so will. Da muss man zuerst einmal sagen, was ist das eigentlich, wenn die Mutter Gottes einem Menschen erscheint und ihm womöglich noch eine Botschaft gibt. Es ist das, was man eine Privatoffenbarung nennt. Eine Privatoffenbarung, also da muss man zuerst sagen, die Offenbarung, also dass Gott sich der Welt mitteilt, die ist bereits abgeschlossen. In Jesus Christus hat sich Gott auf unüberbietbare Weise offenbart. Und die Kirche sagt, die Offenbarung ist abgeschlossen mit dem Tod des letzten Apostels. Weil die Apostel als die Zeugen sozusagen haben noch Zeugnis davon gegeben, haben Briefe geschrieben und so weiter, ist noch als Teil der Offenbarung. Die schöpft natürlich aus dem, was sie von Jesus empfangen haben. Aber mit dem Tod des letzten Apostels ist die Offenbarung abgeschlossen. Das heißt, es kommt jetzt nichts Neues mehr. Und wenn jetzt eine Privatoffenbarung stattfindet, dass die Mutter Gottes jemandem erscheint, prüft die Kirche eigentlich auch gar nicht sehr viel, ob das möglich ist und ob das wirklich psychologisch erklärbar ist oder sonst etwas. Die Kirche prüft eigentlich immer nur, kommen da Dinge vor, die der Lehre der Kirche widersprechen oder nicht. Ja? Also wenn jemand behaupten würde, mir ist die Mutter Gottes erschienen und sie hat mir gesagt, Gott ist vierfaltig, also und ich soll das jetzt dem Papst sagen, dass der hat keine Chance auf Anerkennung. Weil er sagt, das entspricht nicht der Lehre der Kirche. Wir glauben nicht, dass das wahr ist. Die Mutter Gottes sagt nichts Neues. Die Mutter Gottes macht das, was eine gute Mutter eben macht. Sie erinnert immer wieder an das, was oft geoffenbart ist. Die Mutter Gottes verkündet nicht ihre eigene Lehre. Ja? Was er euch sagt, das tut. Das ist ihr Vermächtnis. Sie erinnert immer schon an das schon bereits Offenbarte. Und die erste ganz große Marienerscheinung hat in Guadalupe stattgefunden, vor jetzt einem halben Jahrtausend fast schon, oder eh schon. Juan Diego, ein Indianer, hat die Mutter Gottes gesehen und, ich verkürze jetzt die Geschichte, hat dann Blumen gesammelt, der Priester wollte einen Beweis haben, in seiner Tilma, in seinem Mantel, hat sie zum Bischof gebracht, hat diese Blumen dort ausgebreitet und plötzlich sind alle in die Knie gebrochen, weil auf diesem Mantel war plötzlich das Bild der Mutter Gottes drauf. Und das ist das Gnadenbild heute von Guadalupe, inzwischen der meistbesuchte Wallfahrtsort der katholischen Kirche. Hat Lourdes inzwischen schon überholt, in Mexico City liegt das heute. Das Interessante daran ist, wie die Mutter Gottes da dargestellt ist, da könnte man jetzt sehr lange drüber reden, das würde zu weit führen, aber sie ist mit indianischen Zügen dargestellt, sie ist mit Symbolen dargestellt, die Indianer sofort verstanden haben. Sie steht mit dem Fuß auf der Schlange, der gefiederte Schlangengott, war der höchste Gott in ihrer Götterhimmel. Diese Religion der Indianer war ja nichts Liebliches und Nettes, die war ja unglaublich brutal, hat eigentlich nur Angst hervorgerufen. Also auch das ein Zeichen, wer hier den Ton angibt. Sie trägt einen Gürtel. Gürtel war immer das Zeichen der Jungfrauen in dieser indianischen Tradition. Aber dieser Gürtel wölbt sich über den Bauch, also ist eine schwangere Jungfrau. Ja. Das hat jeder sofort verstanden, jeder Indianer, der das Bild gesehen hat, hat das sofort verstanden. Ich kann auch viel sagen, man hat auch Untersuchungen gemacht, in dem Augapfel spiegelt sich der Bischof, der da vor dem Bild kniet und so. Also sehr spannend alles. Aber das Schönste eigentlich war, wir alle wissen, dass die Eroberung Südamerikas oder Mittelamerikas und auf jeden Fall durch die Spanier alles andere als gut gelaufen ist. Das war unglaublich brutal und man wollte mehr aus politischen Gründen eigentlich diese Indianer auch zu Christen machen und damit man sie sozusagen besser unter Kontrolle hat. Das hat alles nicht funktioniert. Ist nicht sehr verwunderlich, dass wenn dann die Priester gekommen sind und ihnen von Gott der Liebe erzählt haben, sie sagen, also das haben wir aber anders kennengelernt. Ja. Deswegen haben sich sehr wenige Indianer bekehrt. Die großen Zwangstaufen waren ja nicht wirklich, das funktioniert ja nicht. Ja. Es wird heute sehr viel darüber gesprochen, wie furchtbar das alles war. Es war auch furchtbar, aber aus politischen Gründen, die Kirche hat versucht, dann dort zu missionieren. Es hat aber nicht funktioniert, weil vorher eben so viel Schreckliches passiert ist. Ab dieser Erscheinung Mariens vor einem Indianer, Juan Diego, das war ein einfacher Mann, inzwischen heilig gesprochen auch, haben sich Millionen Indianer taufen lassen. Millionen. Ja. Und da sieht man eben, dass wieder dieser liebende Zugang Mariens einfach die Herzen öffnet. Was Gewalt schon gar nicht und dann auch die tollsten theologischen sozusagen Überlegungen und so weiter nicht bewirken konnten, hat die eine Erscheinung Mariens und dann auch Also Juan Diego ist dann dort gesessen in einer Klause und hat eigentlich allen erzählt, was er da erlebt hat. Ja, das hat gereicht, damit Millionen sich taufen haben lassen. Die nächste große Marienerscheinung finden wir in Rüdebach, 1830. Vor kurzem war eine Gruppe der Pfarrer dort. Die Herkunft der wunderbaren Medaille. Wieder die Mutter Gottes erscheint einer 18-jährigen Klosterschwester und gibt den Auftrag, Medaillen prägen zu lassen mit ihrem Bild, wo von ihren Händen Strahlen ausgehen. Diese Klosterschwester wird nicht geglaubt zuerst und dann doch. Und sie bleibt aber selbst unbekannt. Auf jeden Fall, diese Medaillen verbreiten sich rasant in der ganzen Welt. Ja, und führen zu wirklich vielen Bekehrungen. Ja. Und es ist wieder, da sieht man, wie Maria agiert. So eine Medaille zu tragen, ist ja kein Amulett, das ist ja kein Zauberkunststück, dass dann plötzlich irgendwelche Dinge passieren, gegen die man sich nicht mehr wehren kann, sondern sobald jemand bereit ist, sich ein Bild der Mutter Gottes um den Hals zu hängen, ja, öffnet sich eine Tür. Weil um den Hals hängt man sich nicht irgendwas. Bei aller Liebe, wenn mir jemand in großer Verehrung und großer Begeisterung einen goldenen Fußball schenken würde als Halsanhänger und sagt, willst du nicht tragen? Würde ich sagen, vielen Dank, aber eigentlich nicht. So wichtig ist mir Fußball nicht. Aber die Mutter Gottes trage ich gerne. Und wenn jemand bereit ist, es zu tragen, eine Medaille mit der Mutter Gottes, öffnet sich eine Tür. Und diese offene Tür wird dann genützt von der Mutter Gottes, um die Gnaden zu vermitteln. Die heilige Katharin, der sie erschienen ist, hat gefragt, was ihre Strahlen bedeuten, warum manche leuchten, andere nicht. Hat Maria gesagt, ja, die Leuchtenden sind die Gnaden, die ich schenken darf. Die Dunklen sind die Gnaden, die Gott gerne schenken möchte, die sich aber niemand erbittet. Ja, also ganz offensichtlich hängt es sehr wohl von unserem Einverständnis, von unserer Zustimmung und auch unseren Bitten ab, ob wir Gnaden empfangen können. So eine Medaille ist ein Instrument dazu, um unser Herz zu öffnen. Ja, wie gesagt, der Erfolg dieser wunderbaren Medaille, die von vielen auch die wundertätige Medaille, wegen der vielen großartigen Dinge, die damit passiert sind, genannt wird, ist der beste Beweis dafür. Ganz eine große Marienerscheinung natürlich 1856 in Lourdes. Jedenfalls kurz nach dem Mariendogma über die leibliche Aufnahme, über die unbefleckte Empfängnis Mariens. Wieder ein ganz armes Mädchen, ja, das Maria sozusagen in den Dienst nimmt. Die Bernadette zu Beru war kaum des Lesens und Schreibens mächtig, 13 Jahre alt, durfte noch nicht zur Erstkommunion gehen, weil sie den Katechismus nicht gemerkt hat, sich war krank, war aus einer armen Familie, einer völlig verarmten Familie. Maria hat sie genommen. Das Einzige, was sie von ihr wollte, bitte können Sie hierher kommen. Sie hat sie gesiezt, war aber damals in Frankreich durchaus üblich, und mit mir den Rosenkranz beten. Und sie ist gekommen. Und heute findet man dort einen Wallfahrtsort, wo Kranke geheilt werden. Gerade die Armen, die vielleicht auch in der Welt oft überhaupt nicht geachtet sind, die inzwischen in unserer Gesellschaft in echte Gefahr gekommen sind, behinderte Menschen, ja, die sind dort im Mittelpunkt. Und dort passieren unglaubliche Dinge. Also jeder, der schon in Lourdes war, weiß das. Jeder, der dort schon mit kranken Menschen war, weiß das noch einmal mehr, dass dort Unglaubliches passiert. Und alles das ist passiert, weil da ein Mädchen bereit war, Rosenkranz zu beten. Ja. Und wieder zeigt die Mutter Gottes, worum es eigentlich geht. Ja. Dass man kommt, sich dem Herrn öffnet, zu beten beginnt, Buße zu tun, diese Bäder, zu denen die Menschen, das sich zu waschen in der Quelle, die dort entsprungen ist, ist sozusagen so etwas Ähnliches wie die Bußtaufe des Johannes, dass man beichten geht dann auch und dass man den Herrn in der Eucharistie verehrt. Alles keine neuen Sachen in der Kirche gewesen, aber plötzlich haben es die Menschen gemacht und plötzlich strömen die Gnaden. Ja. Genauso in Fatima, wieder drei Hirtenkinder, unbedeutende Kinder, ja, von der Gesellschaft nicht geachtet. Die große Botschaft von Fatima, 1917, wir müssen alles tun zur Bekehrung der Sünder. Ja, die Bekehrung Russlands, damals war gerade die Oktoberrevolution dann, ja, wo ganz Russland sozusagen den Atheismus als Religion angenommen hat, so muss man es eigentlich sagen, und halb Europa mit sich gerissen hat. um die Bekehrung Russlands zu beten und um die Bekehrung aller Sünder. Und diese kleinen Kinder haben sich Bußen ausgedacht, um der Mutter Gottes zu gefallen. Was kann ich nur tun, um Buße zu tun für die Sünder, damit sie sich bekehren? Ja, die sind teilweise mit Brennnesseln gegeißelt und irgendwas. Ja, das Jüngste war 5 Jahre alt. Sie doch selber, haben sich selbst solche Dinge ausgedacht, weil sie irgendwas machen wollten. Ja, wie die Polizei sie festgenommen hat, die kleinen Kinder, und ihnen furchtbare Dinge angedroht hat. Kinder können das ja nicht unterscheiden, dass man ihre Eltern töten wird und so weiter. Sagt, wir werden alles machen zur Bekehrung der Sünder. Wir nehmen jedes Opfer auf uns zur Bekehrung der Sünder. Das ist die große Botschaft von Fatima. Alles zu tun, damit Sünder sich bekehren. Ja. Wieder keine neue Botschaft. Aber plötzlich haben die Leute das gemacht. Und es gibt irrsinnig viele Fatima-Feiern inzwischen, dass die ganze Welt, auch das war eine Forderung, dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht wird, dass die einzelnen Menschen sich dem unbefleckten Herzen Mariens weihen. Und plötzlich passieren diese Dinge. Ja. Die Mutter Gottes gibt immer den Anstoß, immer wieder neu, wie eine Mutter das halt macht. Und jetzt kann man darüber denken, wie man will. Es ist kirchlich noch nicht anerkannt, vor allem deswegen, weil es noch in Gang ist. Auch Medjugorje ist in diese Richtung zu verstehen, dass die Mutter Gottes wieder einfach an die Dinge erinnert, die die Kirche macht. In Medjugorje sind es 5 Dinge. Das Gebet, die Feier der Eucharistie, das Lesen der Heiligen Schrift, das Fasten und die Beichte. Wenn man das macht, geht das weiter im christlichen Leben. Das sind Dinge, die haben die Menschen in der Antike gemacht, ja? Aber immer wieder daran zu erinnern. Also plötzlich sieht man, Maria ist nicht unbeteiligt im Himmel, sondern sie nimmt teil am Leben der Kirche. Und überall dort, wo Marienerscheinungen stattfinden, bricht das kirchliche Leben wieder neu auf. Man muss aber nicht unbedingt warten, bis die Mutter Gottes einem erscheint. Es reicht, wenn man sich selbst der Mutter Gottes anvertraut. Dann brechen diese Dinge auf. Wenn Menschen sich finden, in einer Pfarre, in einer Familie, wo auch immer, die die Mutter Gottes wirklich verehren, dann brechen diese Dinge auf. Dann beginnt die Gnade zu wirken, weil man sie eben der Mutter Gottes anvertraut. Die Kirche hat natürlich auch theologisch Gedanken sich gemacht, das sind wir beim 5. Punkt, über Maria. Ich habe schon gesagt, schon in der frühen Kirche konnte man nicht über die Gottessohnschaft Jesu nachdenken, ohne Maria mit einzubeziehen. Also das sind eigentlich schon die ersten Mariendogmen auch gewesen, in Nizia und Ephesus. Aber auch später, im 19. Jahrhundert, hat es ein großes Mariendogma gegeben, nämlich am 8. Dezember 1854 hat Pius IX. Das Dogma von der unbefleckten Empfängnis Mariens verkündet. Das heißt, dass die Kirche glaubt, war damals nichts Neues, das hat die Kirche immer schon geglaubt, aber es wurde eben als Dogma verkündet, dass Maria vom ersten Augenblick ihres Daseins an, von ihrer Empfängnis an eben, schon frei war von jeder Last der Erbschuld. Und zwar im Hinblick auf den Erlöser dort Jesus. Also sie ist auch erlöst von Jesus, aber sozusagen es hat schon vorgewirkt. Und vor allem wurde es von ihr bestätigt, weil, und das ist mit Teil dieses Dogmas, Maria in ihrem ganzen Leben auch nie eine Sünde begangen hat. Also wirklich nie Nein gesagt. Man kann sich es kaum vorstellen, aber ich stelle mir ganz gern vor, wie das sein muss, gewesen sein muss, mit Maria einfach beisammen zu sein, bei ihr eingeladen gewesen zu sein und mit ihr zu sprechen und so. Das muss einfach unglaublich schön gewesen sein. Und man kann es natürlich, wenn man sie heute verehrt, wenn man Rosenkranz betet oder sonst was, auch erleben, wie das ist, mit Maria beisammen zu sein. Ein Mensch, der nur gut ist, der ganz auf Gott ausgerichtet ist. Gerade in Österreich sollte uns dieses Dogma wirklich wichtig sein, denn wir können ein bisschen angeben, Kaiser Ferdinand III. Hat schon im Jahr 1647, also das war bitte 200 Jahre davor, die Mariensäule am Hof errichten lassen. Da gibt es Vorbilder in Spanien. Die Münchner waren ein bisschen früher dran, 1638 mit der Mariensäule in München. Aber er hat sie ganz bewusst errichten lassen zu Ehren der unbefleckten Empfangenen, der unbefleckten Empfängnis. Ja, da war noch kein Mariendog, das sieht man, die Kirche hat das immer schon geglaubt, hat sich selbst, seinen Hof, seine Familie, alle seine Länder der Mutter Gottes geweiht. Also wir leben in einem der Mutter Gottes geweihten Land. Und hat etwas ganz Interessantes gemacht. Er hat die Professoren seiner 3 Universitäten, die damals in seinem Reich waren, also in Erbländern, nämlich das war Prag, Wien und Graz, aufgefordert, eigentlich verlangt von ihnen, ein Gelübde abzulegen, dass sie daran glauben, dass Maria unbefleckt empfangen ist. Ja. So 200 Jahre vor der Dogmenverkündung. Aber dieser 8. Dezember, der auch ein besonderer Feiertag deswegen ist natürlich für Österreich, wurde immer wieder erneuert. Immer wenn es Kriege gegeben hat, hat man sich wieder an die Mutter Gottes gewandt, hat sie versprochen, diesen 8. Dezember zu halten. Das letzte Mal war das nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man gesagt hat, wir müssen wieder uns an die Mutter Gottes wenden, wir brauchen ein großes Wunder. Es ist völlig undenkbar, dass die Sowjets unser Land wieder aufgeben, das sie einmal in Beschlag genommen haben. War ja auch nirgendwo sonst. Ja. Aber wir beten jetzt. Und da sind die Leute wirklich zu Millionen. Damals ist das große Ganz-Sühne-Kreuzzug entstanden, über die Straßen gezogen und da haben Rosenkranz gebetet. In der ersten Reihe die Bundesregierung, Bundeskanzler mit Rosenkranz gebetet. Ja. In Österreich ist etwas passiert, was einzigartig war. Nur in Österreich bis 1989 haben die Sowjets ein Land wieder geräumt. Ja. Dass wir den Staatsvertrag 1955 bekommen haben, kann man wirklich sagen, ist ein Werk dieses Gebetes. Ja. Und da hat man wie gesagt, der 8. Dezember muss gefeiert werden. Heute geht es uns gut, also vergessen wir den 8. Dezember schnell wieder. Gehen wir einkaufen. Ja. Deswegen ist das wirklich schlimm. Es redet heute kaum noch jemand darum. Vor ein paar Jahren war es noch eine große Diskussion. Wenn man die Hintergründe weiß, weiß man, wie schäbig das ist. Ja. Dass man eigentlich ein Versprechen der Mutter Gottes gegenüber, das immer wieder bestätigt worden ist und die Mutter Gottes hat immer wieder geholfen, vergisst, kaum geht es uns gut. Ja. Ganz schlimm eigentlich, ja. Hat auch sicher keine schönen Folgen. Aber der 8. Dezember ist eigentlich so der heimliche Feiertag Österreichs. Und im 20. Jahrhundert hat es auch noch ein großes Mariendogma gegeben, nämlich 1950 hat Pius XII. Das Dogma von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel verkündet. Er hat auch etwas sehr Interessantes gemacht. Bevor er dieses Dogma verkündet hat, sieht man auch, was ein Dogma eigentlich ist, hat er in alle Welt an alle Bischöfe geschrieben und sie gefragt, sagt uns, wird das bei euch geglaubt? Feiert ihr so ein Fest? Ja, wie ist das in den Pfarren und so weiter? Die Bischöfe haben aus der ganzen Welt zurückgeschrieben, überwältigend gesagt, ja, wir glauben das, wir feiern das und diese Tradition gibt es bei uns und das gibt es bei uns. Und sie waren begeistert, dass das Dogma verkündet wird. Das Dogma ist also nicht verkündet worden, um irgendwas Neues mitzuteilen, sondern etwas, was die Kirche immer schon geglaubt hat, einfach feierlich einzuzementieren und auch zu Ehren der Mutter Gottes natürlich, es zu verkünden. Ganz interessant in diesem Dogma, in dem Text, wird eigentlich offen gelassen, ob Maria jemals gestorben ist oder nicht. Ja, das Dogma ist, dass sie mit Leib und Seele schon in den Himmel aufgefahren ist. Sehr wichtig für unser christliches Leben. Das ist ja die Berufung, die jeder von uns hat, als ganzer Mensch auch mal in den Himmel zu kommen, mit Leib und Seele. Maria ist schon in dieser Vollendung. Aber ob sie davor gestorben ist oder nicht, wird nicht erwähnt. Man hat es offen gelassen. Auch das Zweite Vatikanische Konzil hat sich natürlich über Mutter Gottes geäußert, hat auch etwas gemacht, was sehr interessant ist, nämlich es hat natürlich die Überlegungen gegeben in den Vorbereitungen, dass man ein eigenes Dokument über Maria verfasst. Das war völlig klar. Und dann ist man dazu gekommen, nein, das wäre eine schlechte Idee, wir wollen das nicht machen. Nicht, weil Maria nicht wichtig ist, sondern es könnte den Eindruck erwecken, als ob es ein Sonderthema wäre. Wenn wir über Maria etwas sagen wollen, dann muss es Teil der Konstitution über die Kirche sein, Lumen Gentium. Und so ist heute das 8. Kapitel von Lumen Gentium, der Mutter Gottes, gewidmet. Also heißt, man kann nicht über die Kirche sprechen, ohne über Maria zu sprechen. Ja? Diesen Eindruck wollte man eben vermeiden, dass das irgendwie für ein paar Frömmler, die verehren halt auch die Mutter Gottes. Nein, es gehört zum Zentrum unseres Glaubens. Das, was das Konzil über Maria sagt, kann man eigentlich zusammenfassen mit einem sehr schönen Wort, das dieser Text beinhaltet, nämlich Maria ist uns in der Ordnung der Gnade Mutter. Ja? Also wir können alle davon ausgehen, dass der liebe Gott uns erschaffen hat, dass wir unser Leben haben vom lieben Gott. Aber wir werden niemals irgendwie jetzt in Gewissensnot kommen, wenn wir trotzdem unsere Mütter gern haben, ja? Die uns auf die Welt gebracht haben, unsere Väter. Ja? Ich sage, das sind unsere Eltern, ne? Kein Problem. Ja? Wir haben Eltern, aber trotzdem hat uns der liebe Gott geschaffen. Das ist kein Widerspruch. Und in der Ordnung der Gnade ist Maria unsere Mutter, auch wenn alle Gnaden von Gott kommen. Ja? Überhaupt kein Problem. Natürlich kommen alle Gnaden von Gott, aber Maria ist uns in der Ordnung der Gnade Mutter, wir dürfen sie von ihr erbitten. Ja? Sie kann sie uns schenken, so wie sie auf der wunderbaren Medaille dargestellt ist, mit ausgebreiteten Händen, wo die Strahlen von ihren Händen ausgehen, es sind die Gnaden, die sie verteilen darf, die vom lieben Gott kommen. Ja, das Konzil hat es sozusagen durch diese schöne Formulierung ins Wort gebracht. Und schließlich, das ist der letzte Punkt, hier könnte man noch viel sagen, kann man sich jetzt natürlich überlegen, wie echte Marienverehrung ausschaut. Ja, jetzt könnte man sagen, also ich, oder so muss man eigentlich sagen, ich kann eigentlich kaum Christ sein, ohne die Mutter Gottes im Blick zu haben. Ja, da fehlt ja dann sonst würde etwas fehlen. Ja. Deswegen möchte ich die Mutter Gottes verehren. Wie mache ich das? Der erste Schritt wird einfach sein, dass man sich Maria zum Vorbild nimmt. Ja. Die Kirche ist in der Mutter Gottes schon in ihrer Fülle verwirklicht. Dass man wirklich sagt, ich schaue, wie Maria das gemacht hat, so möchte ich es auch machen. Ja. Das ist schon etwas wirklich Schönes. Aber Maria zum Vorbild zu nehmen, bedeutet eben noch mehr, nämlich sie als Mutter anzunehmen. Das heißt, sich selbst ihr anzuvertrauen. Ich habe das vorher schon erklärt, wie das der heilige Ludwig Maria beschrieben hat. Das bedeutet wirklich, diesen Schritt zu setzen und zu sagen, ich schenke dir alles, ich gebe dir alles. Mein Vergleich dafür ist immer spielende Kinder, die, weiß ich was, Fußball spielen und dann zur Mutter, die vielleicht am Spielfeldrand sitzt, laufen und ihr ihre Schätze in die Hand drücken. Bitte pass drauf auf, wir geben dir das, damit nichts passiert. Ja, so kann man das auch machen. Ich will gute Taten, ich will meinen Schatz im Himmel sammeln. Ich gebe es der Mutter Gottes, damit nichts passiert, damit sie nicht wieder kaputt gemacht werden von meinem eigenen Stolz oder von meiner Selbstsucht oder sonst etwas. Das kann mir sehr schnell passieren. Ich mache eine gute Tat und plötzlich bin ich so stolz drauf, dass nur noch ich übrig bleibe. Ja? Und der Gute, dem ich Gutes tun wollte, der ist überhaupt nicht mehr in meinem Blick. Ja? Weil ich durch mein eigenes es wieder kaputt gemacht habe. Ich kann, wenn ich der Mutter Gottes anvertraue, wird sie mir helfen, dass sie diese Vollkommenheit bewahren können. Dass sie auch richtig ankommen beim lieben Gott. Ja? Darüber könnte man noch viel sprechen. Und natürlich, dass die Mutter Gottes auch im Gebetsleben eine Rolle spielt. Es gibt viele schöne Marienlieder, die haben einen ganz eigenen Klang, interessanterweise. Die sind besonders schön, finde ich. Die gesungen werden, dass man das pflegt und so weiter, dass man ein Marienbild bei sich hängen hat, dass man eine Medaille trägt, aber dass man eben auch bewusst mit und zu Maria betet. Und ich finde, das schönste Mariengebet ist natürlich der Rosenkranz, weil auch am deutlichsten zeigt, was Marienverehrung bedeutet. Der Rosenkranz ist ein Mariengebet. Und was passiert, wenn ich Rosenkranz bete? Am Ende betrachte ich die Geheimnisse Christi. Ich nehme den Rosenkranz der Marians in die Hand, ich bitte ihn gegrüßet sei zu Maria und kaum kommt das Wort Jesus, heißt es, der für uns Blut geschwitzt hat. Ja? Und dann bete ich weiter zu Maria. Und plötzlich schaue ich nur noch auf Jesus, aber ich tue es mit den Augen Mariens. Mit ihrer Liebe, mit ihrem Mitgefühl, mit ihrer Hingabe. Ja? Das lerne ich von ihr. Gerade weil ich mich an Maria wende, entdecke ich Jesus auf eine ganz neue Art und Weise. Mir hat einmal jemand gesagt, zu Maria zu kommen ist so wie ein Kind, das setzt sich auf den Schoß der Mutter und die Mutter macht nichts anderes. Die ganze Zeit, schaut, dort ist Jesus, dort ist Jesus. Genau weil das Kind am Schoß der Mutter sitzt, kann sie es ihm besonders gut zeigen. Nicht? Das ist absurd zu sagen, ich darf meiner Mutter nicht zu nahe kommen. Ja? Sonst wäre das gefährlich, dass ich Jesus nicht entdecke. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Also wer das immer wieder sagt, dass Marienverehrung und Jesusfrömmigkeit einander ausschließen oder in Konkurrenz zueinander stehen, hat das alles nicht wirklich verstanden, was die Kirche in den letzten 2000 Jahren gelernt hat selber und auch immer stärker selbst verkündet. Also die Mutter Gottes zu verehren, wird nicht falsch sein und wird uns zu Jesus hinführen.